HR Info. Das Interview.
Mit Mariella Mekova. 2018 war ein absolutes Erfolgsjahr für Emily Atef. Ihr Romy Schneider-Film Drei Tage in Quiberon wurde bei der Berlinale gefeiert. Gleich 7-mal dann mit dem Deutschen Filmpreis ausgezeichnet. Und jetzt hat sie ihren ersten Tatort in Frankfurt abgedreht. Die Filmemacherin aus Berlin mit französischen und iranischen Wurzeln sagt, sie fühlt sich am besten bei der Arbeit am Set. Und genau dort habe ich sie getroffen, beim Tatort-Dreh mit den Frankfurter Kommissarin Janneke und Brix. Falscher Hase heißt ihr neuer Fall, eine schwarze Komödie, bei der sich die preisgekrönte Regisseurin von einer ganz neuen Seite zeigt. Emily Atef jetzt in HR Info, das Interview. Frau Atef, laufen Sie gerade ein bisschen so auf Wolken? Weil wenn man einen Tatort inszeniert, ist es ja sozusagen das Größte, was man machen kann im deutschen Fernsehen.
Ehrlich gesagt, jeder Film für mich ist so wichtig. Ja? Und ich meine, es ist mein 4. Fernsehfilm. Seit 2015 habe ich angefangen, Fernsehen zu machen. Davor nur Kino. Und ich mache jetzt so beides. Und die anderen 3 Sachen war auch für die ARD, waren Mittwochabendsfilme. Und das war für mich genauso wichtig. Eigentlich jeden Film, den ich mache, ich verliebe mich in jeder Figur und jede Geschichte möchte ich so gut wie möglich an das Publikum so ranbringen. Das ist jetzt wirklich für mich, also hier im HR, ist es wirklich ein ganz besonders tolles Team, das ich habe. Und mit den Schauspielern, es ist eine sehr, sehr, sehr schöne Truppe. Mhm. Und man hat einfach sehr viel talentierte Menschen, weil ich mache das ja nicht alleine, wenn ich nicht den perfekten Kostüm habe und die perfekte Ausstattung und natürlich die Kamera, dann bringt es ja gar nichts. Aber dann merkt man, speziell wenn man es geschrieben hat, wie diese Szene dann auf einmal vor meinen Augen zu leben kommt, genau wie ich es mir vorgestellt habe oder überhaupt nicht, wie ich es mir vorgestellt habe, aber noch besser, das ist natürlich total schön.
Ich durfte heute Vormittag ein bisschen zugucken bei den Dreharbeiten, bei den Proben. Was mir aufgefallen ist, Sie lachen sehr viel dabei. Sie haben so einen sehr persönlichen Umgang mit den Schauspielern. Sie umarmen die auch mal. Also das ist ganz charmant, wie Sie mit denen umgehen. Ist das so eine Art Markenzeichen, dass Sie so eine familiäre Situation erzeugen am Set?
Ja, eigentlich schon. Also es ist auch nicht wirklich bewusst. Hier lache ich sehr, sehr viel, weil es auch eine schwarze Komödie ist. Mhm. Und es ist auch meine erste schwarze Komödie. Meine anderen Filme sind eher tiefe Dramas. Da lache ich nicht so viel, aber eigentlich, auch wenn ich tiefe Dramas mache, ich liebe es. Also Filmzeit ist Lebenszeit. Ich liebe zu drehen und ich liebe es auch, Spaß zu haben. Und ich muss sagen, ich liebe es, mit Schauspielern zu arbeiten. Ich habe auch, bevor ich angefangen habe, Regie zu studieren, habe ich in Paris, war ich in einer Theaterschule in Paris und dann habe ich in London gearbeitet im Theater, bis ich gemerkt habe, das bewegt mich nicht so sehr, wie wenn ich meine Kollegen inszeniere oder so. Mhm. Aber ich denke, was es mir sehr geholfen hat, ist eigentlich mich wohlzufühlen mit Schauspielern und auch zu wissen, auch nachzuvollziehen, wie schwierig die Arbeit ist als Schauspieler manchmal. Und das habe ich für mich wohl mit denen. Und ich bin sehr physisch halt.
Sie haben ja auch das Drehbuch geschrieben zu diesem
mit
Tatort.
Mit Lars Hübrig, mit meinem Co-Autor, ja.
Genau, der auch das Drehbuch zu Chick geschrieben hat.
Genau,
ne?
Genau.
Also Titel Falscher Hase. Es geht um ein Paar, das einen Versicherungsbetrug plant und dazu einen Raubüberfall inszeniert. Und so kommt ein Stein ins Rollen und irgendwann können alle Beteiligten die ganze Situation gar nicht mehr so richtig kontrollieren. Wie sind Sie auf diese Geschichte gekommen? Es heißt ja von Ihnen, Sie nehmen ganz gerne Stoffe, die auf wahren Begebenheiten beruhen. Ist es in dem Fall auch so gewesen?
Eigentlich nicht. Ich meine, ich erinnere mich, ich bin auch in Frankreich groß geworden, Berlin geboren, mit 7 nach Amerika und dann als Jugendliche in Frankreich. Und meine Tante hatte einen Nachbar, der auch einen Versicherungsfall gemacht hat und sein Haus abgefackelt hat. Oh. Und eigentlich hat er sich ganz dumm angestellt. Das heißt, man hat es sofort gemerkt, dass er das gemacht hat und er hat wirklich alles verloren. Und ich fand das immer sehr lustig. Aber hier war es wirklich, dieses Paar haben eine Fabrik, die machen Solarpanels und die wollen einfach niemanden lassen. Und die sind auch sehr, es ist so eine familiäre, also Firma, und die haben diese seltenen Erden, die sehr teuer sind, und dafür, man braucht das für diese Solarpanels. Und die Idee, diesen Versicherungsfall zu machen, ist jetzt nicht, um danach mit dem Geld in Urlaub zu gehen, sondern das Metall zu behalten und langsam wieder in der Produktion zu bringen und das Geld zu halten, um die Firma auch noch zu behalten. Mhm. Insofern hat es auch, weil, wie es wirklich im Leben ist, alle diese Solarfirmen gehen pleite, weil China so viel billiger ist und auch weil die Politik überhaupt kein Interesse hat, diese deutschen Firmen, Solarfirmen noch zu halten.
Und also durchaus ein ernster Hintergrund auch.
Durchaus total ernst, ne? Und es ist halt, und das ist ja auch das Tragische, ne? Und dann haben wir die echten Bösen in den Film. Darum, als Zuschauer leidet man sehr mit den Hauptfiguren, die auch umgebracht haben, aber nicht extra halt. Und eigentlich hoffe ich, wenn es aufgeht, dass der Zuschauer hofft, dass die Polizisten ihre Arbeit nicht gut machen.
Aha. Ja. Es ist ja nicht nur Ihr erster Tatort, sondern Sie haben es gerade eben schon auch gesagt, es ist Ihre erste schwarze Komödie, glaube ich. Sie sind ja eigentlich bekannt dafür, dass Sie so sensible Frauenporträts oder Familiengeschichten mit viel Gefühl darstellen. Haben Sie jetzt auf einmal diese komische Ader in sich entdeckt?
Nee, ich hatte die schon immer. Ich meine, tiefes Drama, existenzielle Dramas, das bewegt mich schon sehr. Aber als Mensch bin ich ziemlich das Gegenteil. Ich liebe auch schwarze Komödien. Also nicht so platte Komödien, aber ich liebe auch die Coen Brothers. Ich liebe auch die skandinavischen schwarzen Komödien, zum Beispiel Adams Apfel. Also ich liebe das düstere Lachen. Ich liebe auch, Mike Lee hat auch so wahnsinnig schöne Figuren, die so ernst in ihr Drama sind, aber wo es einfach so wahnsinnig lustig ist. Und das liebe ich auch. Und es macht natürlich extrem Spaß zu drehen, wenn man großartige Schauspieler hat.
Ich habe die beiden Frankfurter Kommissare Wolfgang Koch und Margarita Broch auch schon mal im Interview gehabt. Die sind ja auch sehr witzig. Also die haben so einen sehr komischen Umgang auch miteinander. Da kommt ein Gag nach dem anderen. Das war bestimmt eine gute Stimmung zwischen ihnen dreien
total,
dann.
Total. Das hat extrem Spaß gemacht. Also für die, denen ist es manchmal so gemein, weil alle anderen Figuren wirklich, es ist so eine kleine Ganoven-Kriminellgeschichte. Es geht um Menschen, die ein bisschen zu groß denken und eigentlich nicht hinterher kommen und einfach einen Fehler nach den anderen machen und wir als Zuschauer da zuschauen und denken, oh mein Gott, das geht ja furchtbar, fürchterlich falsch, aber man liebt die halt. Das sind sehr, sehr menschliche Losers, sagen wir mal so. Und das ist halt sehr lustig. Und ich weiß, dass die Margarete und auch Wolfram manchmal wahnsinnig gerne auch die anderen Figuren spielen wollen. Und
die kleinen Ganoven.
Genau. Aber wir haben extrem viel Spaß gehabt.
Herr Hein, für das Interview mit Filmemacherin Emily Atef. Sie hat als Drehbuchautorin und Regisseurin zahlreiche nationale und internationale Filmpreise gewonnen. Aber ich glaube, das kann man sagen, 2018 war ein besonders erfolgreiches Jahr für Sie. Ihr Romy Schneider-Film, Drei Tage in Quiberon, war einer der gefeierten Wettbewerbsbeiträge bei der Berlinale, wurde mit dem Deutschen Filmpreis ausgezeichnet und zwar in 7 Kategorien gleich. Dann hat die ARD ihren Film Macht euch keine Sorgen gezeigt, eine bewegende Vater-Sohn-Geschichte. Da geht es um einen Vater, der nach Syrien reist, um seinen Sohn zu suchen, der sich offenbar dem IS angeschlossen hat. Und jetzt haben Sie eben Ihren ersten Tatort so gut wie abgedreht und zugleich in diesem Jahr aber noch ein paar Produktionen gemacht. Wie viele Sachen auf einmal waren das?
Das ist ganz schön, genau, viel. Also ich mache jetzt noch, also ich habe eher währenddessen diesen Film vorbereitet, den Tatort, und dann auch noch geschrieben. Mit Lars Hübrig auch, mein nächster Kinofilm, den ich hoffe, ich in diesem Sommer drehe, 2019, meinen ersten französischen Film, französisch und norwegisch. Und dann auch noch ein nächstes. Also es ist schon extrem viel zurzeit, aber nur spannende Projekte. Insofern gibt es extrem viel Energie, auch wenn man denkt, oh Gott, ich kann nicht mehr, weil man auch gleichzeitig als Autor und Regisseur arbeiten muss. Man kann nicht sich nur an eine Sache konzentrieren. Das heißt, wenn ich nach Hause gehe nach dem Tatort, muss ich gleich nochmal...
Das nächste.
Ja, an meinen freien Tagen muss ich manchmal, Frankfurt ist ganz nah zu Paris, das hilft, muss ich nach Paris gehen, um Schauspieler zu treffen und dann schnell zurück. Und das ist, aber es ist halt gerade so. Ja, und,
würden Sie sagen, Sie sind ein Workaholic?
Zurzeit bin ich es, ja. Ich meine, aber ich hatte auch vor 5 Jahren, von 2011 bis 2015, ungefähr 4, 5 Jahren, hatte ich eine totale Durchstrecke. Ich hatte zwar noch ganz viele Ideen, da habe ich auch währenddessen 3 Tage in Quiberon geschrieben, aber die Angebote kamen nicht und ich war so frustriert. Und ich habe da richtig gelitten während dieser 4, 5 Jahren. Nicht nur, dass es finanziell hart war, sondern weil ich den Eindruck hatte, ich will unbedingt drehen. Und ich liebe auch zu schreiben, mag ich gern, aber mein Liebstes ist eigentlich, Regie zu führen, zu drehen. Und deshalb dann seit 2015 habe ich eigentlich, ist mein 4. Dreh, also dann habe ich nicht aufgehört.
Mhm. Also das heißt, Sie haben Lauf, würde man sagen,
ja,
ne? Also
ja.
Es läuft.
Es läuft.
Wenn Sie jetzt nochmal zurückblicken auf dieses erfolgreiche Jahr 2018, haben Sie zwischendrin überhaupt mal Zeit gehabt, durchzuschnaufen, diese riesigen Erfolge zu genießen?
Also ab seit der Berlinale, es war so ein High und so eine Premiere zu haben mit 1600 Leuten. Und es war sehr rührend, weil mein Vater lebt immer noch in Amerika, mein Bruder in Frankreich. Onkel, also es war so viel Familie, die von so weit gereist sind und waren da. Das war wirklich sehr schön. Und überhaupt, wie der Film aufgenommen war von dem Publikum. Wir haben riesige, mit Marie Bäumer speziell, Touren gemacht in ganz Deutschland 3 Wochen.
Marie Bäumer spielt die Romy Schneider,
genau.
Übrigens ganz fantastisch. Und in dem Film, falls es Leute gibt, die den nicht gesehen haben, geht es ja darum, dass sie erzählen von diesem legendären Interview, das Romy Schneider dem Stern gegeben hat. Es war 81, glaube
genau.
ich, in dem französischen Kurort Quiberon. Davon handelt der Film.
Und dann dieser Filmpreis, diese Nominierung und dann dass wir so viel gewonnen haben, speziell auch, es ist so fantastisch zu sehen, dass fast alle Schauspieler irgendwas gewonnen haben und Team, Musik und das war großartig. Aber dann ist es nicht so, man ist schon auf ein High und super glücklich der ganze Sommer, aber man geht trotzdem immer weiter. Ich denke, es ist so wie ein Sportler, der dann ein Trophäe gewinnt, ne? Und dann ist aber der Nächste. Man bleibt nicht so auf diese Wolke, weil das Leben ist ja nicht immer rosa-rot. Wenn man Preise gewinnt, hat man, ob es privat ist oder auch in der Arbeit. Aber ich muss schon sagen, in Deutschland hilft das wahnsinnig, wenn man so eine Aufmerksamkeit hat für die nächste Projekte.
Ich möchte nochmal nachhaken bei diesem Thema Drama, wo Sie ja eigentlich herkommen, was Sie in Ihren vorigen Filmen ja gemacht haben. Dieses Talent, sich einzufühlen in Menschen, die in dramatischen Situationen stecken und das im Film rüberzubringen, woher kommt das? Da tragen Sie doch irgendwas in sich.
Sie meinen so das Mitgefühl?
Ja.
Ich glaube, man lernt das nicht. Ich glaube, das kommt einfach so. Ja? Ich meine, ich hatte eine Mutter, die sehr, sehr sozial war. Sie ist leider nicht mehr hier. Sie ist Französin und wir lebten in Berlin und sehr jung hat sie mich und meinen Bruder auch ins Gefängnis gebracht. Wir kannten dann... wir kannten einen Afrikaner, der da...
Ach so, sie hat sie mitgenommen ins Gefängnis.
Und sie kannten ihn, und einmal pro Woche gingen wir dahin, um ihnen irgendwas zu bringen. Und ich glaube, ich war ein Kind, das extrem viel so, wie sagt man, Daydreaming. Ich war...
Tagträumerin.
Ich war eine große Tagträumerin, auch in der Schule, nonstop. Und ich glaube, da war irgendwas. Ne? Und auch wie ich spielte und auch sehr früh... habe ich auch in der Schule immer Geschichten geschrieben, genau, im Französisch. Ich war immer furchtbar schlecht in Rechtschreibung, bin ich es immer noch, aber immer
gute Ideen.
Gute Ideen. Und ich hatte dann schlimme Noten, weil ich so viele Fehler machte, aber die Geschichten wurden trotzdem immer vorgelesen. Ich bin auch jemand sehr neugierig, sehr schnell, wenn ich jemanden kennenlerne. Manchmal ist es auch schwierig für diese andere Person, gehe ich sehr, sehr tief hin und frage sehr viel.
Okay.
Und manchmal sehr, sehr intimes schon. Ich möchte es halt wissen, weil es mich interessiert.
Filmemacherin Emily Artef in HR Info das Interview. Ich habe Ihnen was mitgebracht. Das ist unsere Interviewbox. Die bringen wir jedem unserer Gäste mit. Und da können Sie mal aufmachen.
Oh, wie schön. Das ist wundervoll.
Sagen Sie mal, was Sie da vorgefunden haben.
Also 3 Macarons.
Genau.
Dann habe ich die deutsche Stolle.
Chris Stollen, ne?
Ja, und was ist das denn? Oh, das sieht aus, das ist iranisch, oder?
Das sind persisches Gebäck, Sohan nennt sich das. Persische Kekse.
Ich kenne die natürlich
mit
total.
Sesam, mit Nüssen
und Rosen.
Und genau, und oben ist es Nougat.
Das ist ja unglaublich, das ist ja eigentlich mein ganzes Leben.
Ihr ganzes Leben in einer Box.
Das ist so schön. Deutschland geboren, französische Mutter, iranischer Vater.
Also Sie haben sofort durchschaut, was ich Ihnen damit sagen wollte, beziehungsweise ich wollte kurz noch auf Ihre Vita zu sprechen kommen. Wo würden Sie als erstes jetzt zugreifen? Worauf hätten Sie am meisten Lust?
Ehrlich gesagt, die französischen Macarons.
Ist das so das Land, zu dem Sie die größte Verbindung bis heute haben?
Es ist so, dass es ist schon, da ist die Muttersprache ist, da ist von meiner Mutter gekommen. Sie hat in unserer Erziehung sehr, sehr präsent. Das heißt, wir hatten viel mehr Französisch. Es war ihr schon sehr wichtig, dass wir die französische Erziehung hatte. Und mein Vater war überhaupt nicht wichtig, dass wir die iranische haben. Also die sind beide mit 25 sind die nach Berlin gekommen.
Mhm. Und da haben sie sich kennengelernt.
Und da haben sie sich kennengelernt im Goethe-Institut, um Deutsch zu lernen. Deshalb, das Iranische war immer zu Hause, weil viele Freunde da waren. Aber wir sind wirklich eher französisch aufgezogen worden. Und die Stolle ist so wichtig, weil eigentlich ist das meine Kindheit in Berlin von 0 bis 7 war so schön für mich, dass ich immer eine Nostalgie hatte nach Berlin. Und danach war ich in L.A. und dann in Ostfrankreich, dann in Paris, dann in London. Und trotzdem, sobald ich Deutsch hörte, drehte ich mich um. Als Teenager kam ich immer wieder zurück nach Berlin. Mhm. Und deshalb wollte ich auch wieder zurück. Und
Sie leben ja heute auch wieder in Berlin.
Ich lebe seit 2001, seit der Filmhochschule. Mhm. Deshalb habe ich mich nur in eine Filmhochschule überhaupt angemeldet. Und das war die DFB. Ich wollte auch keine andere, weil ich wollte unbedingt nach Berlin. Und insofern alle drei sind wichtig. Aber ich würde sagen, eher die Macarons, die Stollen am meisten.
Das ist so eine Herzentscheidung, genau. Die Macarons.
Obwohl ich eher iranisch aussehe.
Sie sehen zwar am meisten iranisch aus, aber Sie haben die geringste Verbindung heute zu dem Land. Und es gibt aber so eine Geschichte, die Sie erlebt haben mit Ihrem Lieblingsonkel, der seine Tochter in eine arrangierte Ehe geschickt hat. Das hat Sie doch damals sehr schockiert, oder?
Ich meine, das ist eine Normalität, ne? Das ist nichts Neues. Es war nicht arrangiert, es war so, er ist wirklich ein wahnsinnig sanfter, er ist leider auch gestorben, ein sehr sanfter, weiser Mann. Und das hat mich so überrascht, als ich ihn gefragt habe, meine Cousine ist so alt wie ich. Und habe ich ihnen gesagt, stimmt es, dass du ihr Mann, und die sind auch glücklich verheiratet, ne, immer
Glück
noch, seit 30 Jahren, und dass sie haben sich kennengelernt und du hast ihn quasi ausgesucht. Und er sagte, ich würde auch niemals jemanden aussuchen, das nicht gut für sie ist. Und sie hatte wirklich kein Problem, aber okay, sie hatte sehr, sehr viel Glück, dass ihr Vater ein gutes Gespür hatte für wer gut für sie ist.
Sie waren auf jeden Fall bestimmt froh, dass Ihr Vater Ihnen die Freiheit gelassen hat,
oder?
Und
weil er da war und er muss immer viele Scherze machen, wo er sagte, also ich habe überhaupt keine Lust, soll sie selbst machen. Und es ist auch, weil er es so glaubt. Ne? Mhm. Darum ist er ja auch abgehauen. Mhm. Der Iran war für ihn zu klein. Und diese Idee, weil er sagt, sie muss ja mit denen leben. Hoffentlich 30, 40, 50 Jahren. Dann soll sie ihr Mann aussuchen. Was soll ich denn damit? Aber auch, weil er auch sehr, sehr faul ist. Der hat überhaupt keinen Bock, irgendwie hier Jungs auszufinden, Familien zu treffen. Wer ist ein guter? Das interessiert ihn überhaupt nicht.
Verstehe. Aber kann man sagen, dass Sie dieses Erlebnis so auf das Thema Gleichberechtigung und Freiheit der Frau gebracht hat? Das ist ja ein sehr, sehr wichtiges Thema für Sie auch.
Ich verstehe einfach nicht, warum halb der Gesellschaft, die halt weiblich ist, andere Regeln haben müsste. Warum? Ich hab kein, wenn man wegen einer Religion einfach sich verhüllen muss, dann ist es so, aber dann müssten die Männer sich doch auch verhüllen. Was ist der Grund in 2018, sich zu verhüllen? Wenn dann die Männer das auch machen, dann okay, es ist dann die Religion. Aber warum nur die Frauen? Ich finde, ich traue den Männern viel mehr zu, dass auch wenn sie Haare sehen, dass sie da nicht tierisch verwirrt werden und verrückt.
Ja.
Ich finde, die modernen Männer sind toll.
Wie machen Sie das eigentlich mit Ihrem Mann? Sie haben ja eine gemeinsame 8-jährige Tochter. Wie machen Sie das, wenn Sie wochenlang drehen und nicht da sind zu Hause? Ist er dann alleinerziehend zu Hause?
Ja, er ist alleinerziehend. Ich habe auch einen extrem modernen Mann geheiratet, der wirklich mir den Rücken frei hält. Er ist Pole. Wir haben uns kennengelernt.
Noch eine Nation.
Noch eine
Nation. Hätte noch was reinlegen müssen in die Kiste.
Genau, weil Polen ist wirklich auch meine zweite Heimat.
Gibt es irgendeine polnische Süßigkeit, die Ihnen einfällt?
Ach, das gibt eher, die machen sehr, sehr guten Mohnkuchen, aber sonst mag ich eigentlich ihre Pierogis. Das ist mit Sauerkraut, okay. Das sind meine Lieblings für nächstes Mal. Und der war Szenenbildner, das heißt, er kennt auch die Arbeit. Mhm. Ich habe ihn bei meinem ersten Spielfilm Molly's Way, da haben wir in Polen gedreht, da habe ich ihn kennengelernt. Aber er macht das jetzt nicht mehr. Und ich habe wirklich Glück, dass wenn ich drehe, und leider ist es so, weil ich oft Filme drehe in anderen Ländern oder Städten, dass er wirklich da ist. Und wenn er arbeitet, auch manchmal in Polen, dann sprechen wir uns ab und dann bin ich wirklich da. Das heißt, unsere Tochter, sie ist es gewohnt, dass entweder ein oder der andere, oder wenn ich da bin, wenn ich schreibe, bin ich ja die ganze Zeit da. Und bei mir geht es gerade auf nicht Quantität mit meiner Tochter, aber Qualität. Also wenn ich da bin, dann ist alles nur für sie, ne? Weil dass sie wirklich, dass sie genug hatten. Ne?
Also, Sie haben französische Wurzeln, Sie haben iranische Wurzeln, Sie lieben Deutschland, also deutsch sind Sie auch.
Ja,
genau. Ja. Kommt noch der polnische Mann. Das heißt, diese vielen Nationalitäten, die Sie in sich drin haben, wie hat Sie das als Mensch geprägt?
Ich glaube, weil wir so früh, weil ich schon franco-iranisch bin, in Deutschland gelebt, 2, 3 Sprachen im Haushalt, mit 7 nach Amerika gezogen, nochmal eine neue Schule, nochmal eine neue Sprache, mit 13 nach Frankreich, nochmal eine andere Kultur, weil ich hatte ja davor nicht in Frankreich gelebt. Es ist für mich eine Teil meiner DNA und es war nicht immer einfach. Als Kind ist es auch nicht einfach, immer Schulen und speziell Kulturen zu wechseln. Ne? Man möchte dann adaptieren, man möchte wie der andere sein. Und speziell von Berlin nach Amerika, die Kinder in Amerika waren total kruell, wie sagt man, ne? Und haben mich nicht akzeptiert. Ja, grausam, als ich mit meinen Scout Schulranzen da kam und die denken, was ist das denn für ein Ding und so, ja. Aber dann lernt man zu adaptieren und es ist so eine Normalität. Und mein erster Spielfilm, wie gesagt, habe ich in Polen gemacht mit einer irischen Schauspielerin. Das zieht mich an. Ich würde sowieso, was bin ich? Ich habe ja in mich, ich bin ja nicht eine Kultur und ich habe auch nicht eine Heimat. Was ist denn meine Heimat? Vielleicht Europa. Es ist nicht Frankreich, es ist nicht Deutschland, es ist nicht Amerika, es ist nicht Iran.
Und sehr abstrakt, aber.
Es ist abstrakt und es ist auch, aber ich fühle mich in ganz vielen Orten gut. Und vielleicht ist das auch diese Frage, die Sie hatten, wie gehen Sie so tief in Leuten? Und ich kann auch einen Film in Indien machen, so wie, auch wenn ich die Sprache nicht kann, in Polen kannte ich die Sprache auch nicht, oder in Russland und der Mensch interessiert mich. Der Mensch interessiert mich und wir sind alle ein bisschen anders, aber wir sind alle sehr, sehr gleich auch in unser Archetyp. Und der interessiert mich.
Jetzt freuen wir uns auf jeden Fall erstmal auf Ihren Tatort, Falscher Hase. Der soll Anfang September 2019 laufen. Dankeschön, Emily Atef.
Vielen Dank.
Alles, was Sie sonst noch wissen müssen dazu und den Podcast dieser Sendung finden Sie wie immer bei uns im Netz auf hrinforadio.de. Das war hr-info, das Interview mit Mariella Milkova.